Jetzt müssen alle sehr tapfer sein. Keks heißt nämlich nicht Keks, sondern das ist ja auch ein Schauspielkollege, Profi-Hund. Und ich glaube, das ist auch etwas, was meinen Arbeitsplatz so einzigartig macht. Ich habe also einen Kollegen, der sehr konzentriert arbeitet, aber nach ungefähr anderthalb Stunden knufft er mich in die Seite und möchte gestreichelt werden.
Talk mit K. Mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich bin Anne Burgner und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Das Prinzip von Talk mit K ist denkbar einfach. Wir sprechen mit interessanten und spannenden Menschen aus Köln. Und heute ist ein Mann zu Gast, der aus dem deutschen Fernsehen und ganz besonders dem deutschen Kinderfernsehen nicht mehr wegzudenken ist. Manche denken, sein Name sei Fritz Fuchs. Was ja eigentlich, finde ich, ein großes Kompliment ist, denn es spricht dafür, dass seine Darstellung sehr überzeugend ist. Er ist nämlich der Host von Löwenzahn. Darüber wollen wir heute sprechen, denn Löwenzahn feiert 45. Geburtstag. Zuerst sage ich aber herzlich willkommen, Guido Hammesfahr. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist schon seit fast 20 Jahren, habe ich gesehen, seit 2006 bist du bei Löwenzahn. Hättest du das gedacht, als du damals angefangen hast, dass das so ein langer Weg sein wird, den ihr da gemeinsam geht?
Also es ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her, dass ich den Anruf bekam und mich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, den Hauptdarsteller, den Protagonisten zu übernehmen. Und da habe ich mir das auch überhaupt noch nicht vorstellen können. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da im Bauwagen lande. Mhm. Also bei allem, was ich gemacht habe mit Ausbildung, alles, was man denkt, da kam der Bauwagen nicht dran vor. Und dann kam es aber dann dazu, das hat also sehr lange gedauert, weil das ein sehr aufwendiges Verfahren war, den entsprechenden Protagonisten zu finden. Und dann muss ich sagen, diese 20 Jahre sind dermaßen flott durchgerutscht, dass einem fast schwindelig dabei wird. Es kommt mir vor, als wäre das Casting letztes Jahr oder so gewesen. Mhm. Ne? Und aber ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Zeichen, denn es scheint offensichtlich nicht langweilig zu sein.
Das stimmt. Ist das wahr, dass du einen Kompass zusammenbauen musstest im Casting? Das habe ich in irgendeinem Interview gelesen oder hast du dir das ausgedacht?
Nein, das war tatsächlich so. Wir hatten verschiedene Utensilien, waren auf diesem Tisch, der auch immer noch vom Bauwagen steht. Da war dieser Tisch mit den zwei Böcken aufgebaut. Da war ein altes Radio, ein paar Nadeln, Kabel, ein Krug Wasser, eine Schüssel, eine Korkscheibe und noch irgendwelcher Krimskrams. Weiß nicht, ob da noch ein paar Heftzwecken waren. Und dank meiner Aufmerksamkeit im, das hieß noch Sachkundenunterricht der Grundschule, konnte ich mich erinnern, dass unsere Grundschullehrerin uns gezeigt hat, wie man einen Magneten baut mit einer Nadel, einem Magneten. Dazu habe ich den Lautsprecher genommen von diesem kaputten Radio und eine Korkscheibe. Und dann richtet sich die Nadel in Kork auf der Korkscheibe in Nord-Süd-Richtung aus. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und auch entsprechend erklärt. Und das fanden die ganz gut.
Warst du so ein Kind? Also war das was? Hat dich sowas interessiert? Hast du so Experimente gemacht? Oder hast du irgendwie so, es gibt doch diese Kästen, wo man das so ausprobieren kann. Also war das was dir liegt, so dieses Rumbasteln, Tüfteln?
Ich muss sagen, mich hat mehr interessiert, was in den Sachen vor sich geht. Mhm. Also zum Leidwesen meiner Mutter damals habe ich alles auseinandergenommen. Wenn also die Waschmaschine mal nicht richtig funktioniert hat, dann habe ich versucht, den Fehler zu finden. Ich war dabei nicht immer erfolgreich.
Aber auch zum Leidwesen deiner Mutter.
Der Mechaniker musste ja ohnehin kommen. Und ich habe offensichtlich nicht so viel zerstört, aber ich habe dann gewusst, wie es aussieht. Also vom Toaster bis zur Waschmaschine hat mich das sehr interessiert. Und viele Dinge habe ich auch wirklich wieder zusammenschrauben können. Manchmal blieben auch ein paar Schrauben übrig, aber sie haben dann trotzdem funktioniert.
Mhm. Passt ja perfekt zur Sendung, wie ich finde. Ich habe eben gesagt, viele kennen dich als Fritz Fuchs. Ist das was? Gibt's Leute, die dir wirklich so begegnen, die sagen, ach, hallo Herr Fuchs, ist aber schön, dass ich Sie mal treffe?
Also ich sag mal gleich, was die häufigste Frage ist. Mhm. Da kommt nämlich mein Name nicht vor. Mhm. Der lautet nämlich, wo ist Keks?
Ja, das habe ich mir gedacht, ja.
Erst das muss geklärt werden. Und der passt selbstverständlich auf den Bauwagen aus. Das ist allerdings auch, muss ich jetzt mal, jetzt müssen alle sehr tapfer sein. Keks heißt nämlich nicht Keks, sondern das ist ja auch ein Schauspielkollege, ein Profi-Hund. Und im Moment haben wir eine Milka da und die macht das sehr gut. Und vorher hatten wir Emil da. Die sind alle ganz toll. Und ich glaube, das ist auch etwas, was meinen Arbeitsplatz so einzigartig macht. Ich habe also einen Kollegen, der sehr konzentriert arbeitet, aber nach ungefähr anderthalb Stunden knufft er mich in die Seite und möchte gestreichelt werden. Und das kann ich auch tun, tut uns beiden gut und ist vollkommen unverfänglich. Also kann ich nur empfehlen, wenn Sie einen Kollegen bekommen, Berner Sennhund, immer annehmen, ist eine gute Sache, entspannt, ungemein.
Aber du hast es ja gerade schon gesagt, man muss ja leider sagen, ich meine in 20 Jahren, es ist nicht immer derselbe Keks, ne?
Ja, also das ist in der Geschichte ja schon derselbe Keks.
Sehr alt wird der bei euch.
Und ich meine, ich muss sagen, im Vergleich dazu, ich weiß, bei Lassie der Film, den ja auch unsere Generation zumindest nochmal in der Wiederholung gesehen hat. Ich glaube, unsere Elterngeneration war die, die mit Lassie so richtig mit dem großen Film aufgewachsen ist. Da haben sie für einen Film 17 Hunde gehabt. Also sprich in einem Jahr, in einem Drehzeitraum eines Jahres. Insofern muss ich sagen, sind wir doch da ganz treue Seelen.
Wie viel Kekse gab's denn?
Ich glaube, ich bin bei Nummer 6. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Manche waren auch nur sehr kurz da. Aber eine Handvoll sind es, die also da doch dann einige Jahre gearbeitet haben. So ein Hund kann nicht so früh anfangen. Der muss also schon ein gewisses Alter haben, bis er anfängt und muss auch trainiert werden. Dann kommt der Hund nicht fremd zu uns, sondern jeder Keks, den unsere Tiertrainerin hat, kommt vorher schon mit, um mit dem anderen Keks quasi in Schule zu gehen. Das heißt, die lernen dann, was zu apportieren, was zu bringen, zu reagieren, zu gucken, mich begrüßen. Und das ist also ein langwieriger Prozess, bis die erstmal zum Drehen kommen, haben die das richtig trainiert und dann kommen sie zum Einsatz. Und dann dauert das einige Jahre, wie sie das machen. Jetzt ist die Lebenserwartung eines Berner Sennhunds nicht so hoch, wie man sich das wünschen würde. Die haben so ungefähr eine Lebenserwartung von 8-9 Jahren etwa. Okay. Und man möchte ihnen ja auch noch einen schönen Lebensabend gönnen. Und deshalb gehen sie dann irgendwann in Rente. So sieht das aus.
Du hast das gesagt, das sind ja Profis, also Hunde-Profis sozusagen für diesen Job. Aber merkt man trotzdem, gibt es da Unterschiede? Also auch bei diesen Hunden sind die dann irgendwie, merkt man, die haben einen unterschiedlichen Charakter oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die haben sehr unterschiedlichen Charakter. Also das war Bernie, unser erster Berner Sennhund, der war zum Beispiel wasserscheu. Bei Nummer 2 war es genau das Gegenteil. Wenn Wasser zu sehen war, ist er da reingerannt. Außerdem war Bernie, dem ist beim ersten Dreh, wir haben da noch ein Fahrland gesehen, da stand so ein alter Eichenbaum und da ist ihm doch eine Eichel auf den Kopf gefallen. Das fand er nicht gut. Wenn also jetzt irgendwas über ihm war, ein Mikrofon oder sonst wie, musste man das vorher mit ihm üben, weil sonst war er skeptisch, weil das wollte er nicht. Das, also von irgendwelchen Baumfrüchten getroffen werden, fand er ganz blöd. Und so haben verschiedene ein ganz eigene Eigenschaften, ne? Ihren ganz eigenen Sinn. Sie machen aber alle das gerne, kommen gerne zum Set. Jedenfalls macht er mich das glauben. Also so, der bewegt den Schwanz ganz doll und tanzelt um mich rum, wenn wir uns wiedersehen. Und das ist immer toll. Und dann haben die Berner Sennhunde auch eine Angewohnheit, und das machen sie alle, das sind Fußsitzer. Also wenn die dich kennen und Hallo sagen, dann kommen sie erst und die Begrüßung ist ganz normal und dann setzen sie sich auf deinen Fuß. Und das haben die alle so für sich. Das ist so eine Verbundenheit und daran erkennt man auch den wahren Berner Sennhund. Also ich kenne mich jetzt voll aus. Und das ist wirklich typisch und haben sie fast alle drauf.
Interessant, siehst du, wieder was gelernt. Ist das, also eben mit dem Hund oder den Hunden und natürlich dreht ihr ja auch mit Kindern logischerweise, ist das auch was für dich auch jetzt eben in dann fast 20 Jahren den Job irgendwie immer noch reizvoll macht, weil die natürlich nicht vielleicht so vorhersehbar sind in ihren Handlungen, wie sie reagieren, wie jetzt sagen wir mal der andere Profischauspieler?
Ich finde es manchmal beruhigend, dass nicht alles so funktionieren kann, wie es da steht. Ne? Also das finde ich auch irgendwie mal in Ordnung, weil das immer so vorausgesetzt wird. Wir sind alle so funktionalisiert. Und das geht mit Tieren eben ab und zu manchmal gar nicht. Mit den Hunden schon erstaunlich gut. Wir haben also auch schon Katzen im Cast gehabt. Und die gehen da ganz eigene Wege. Das ist mehr so eine Glücksgeschichte. Pferde, Kühe und verschiedene andere Tiere funktionieren echt ganz gut. Ziege war auch tricky. Katze war entgegen allem, was im Drehbuch stand. Das hält auf jeden Fall wach und ist ja auch einfach unterhaltsam, ist ja auch lustig. Ich meine, da steht da irgendwas, die Katze läuft von links nach rechts, aber die Katze ist gar nicht zu sehen, weil sie kommt gar nicht oder läuft ganz schnell weg. Ich finde sowas immer ganz lustig. Und ich muss sagen, dass auch mit den Kindern, also ich sage en gros, mit Tieren und Kindern, das funktioniert ausgesprochen gut, weil die Vorbereitungen meistens gut sind. Und wir müssen es dann, das ist ja, wir erzählen ja filmisch, wir nehmen mit der Kamera kleine Teile auf und dann müssen wir uns einfach was anderes überlegen, um die Geschichte noch erzählbar zu machen. Und da haben wir verschiedene Tricks und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Das Neueste für mich war, im letzten Jahr haben wir die Folge Demokratie gedreht und die habe ich selber geschrieben. Jetzt ist ja der Vorgang so, dass ich ein Skript kriege, ein Buch kriege, dann liest man sich das durch, dann hat man einen Drehtag, kenne ich alles in- und auswendig, bin ich sehr vertraut mit. Da ist also jetzt kein Lampenfieber so dabei, sondern das ist ein Vorgang. Wenn du dir aber selber eine Geschichte überlegst und da steht, Fritz kommt vor den Bauwagen und drückt ein Plakat im Stil von Liechtenstein eine Hundedose, eine Hundefutterdose, so. Und das habe ich mir selber ausgedacht. Und wenn du da hinkommst zum Set und das ist dann alles da, was ich mir selber ausgedacht habe, das war für mich ein kompletter Flash, weil das für mich einfach neu war. Dass meiner Fantasie entsprungene auf einmal eins zu eins umgesetzt wird. Das war für mich eine ganz tolle Geschichte. Also nochmal ganz besonders spannend.
Ist das was, was du häufiger dann jetzt machen willst? Die Bücher selber schreiben?
Wunsch und Wirklichkeit sind ja oft nicht in Kongruenz zu bringen. Also ich habe das sehr gerne gemacht, es ist auch ganz gut angekommen, aber was soll ich sagen, die Redaktion stand bis jetzt noch nicht vor meiner Tür und hat gebettelt, dass ich noch eins schreibe. Vielleicht habe ich auch noch ein tolles Thema, mir fällt noch eins ein. Ich habe es gern gemacht, es war eine tolle Aufgabe und ich glaube auch alle sind damit zufrieden.
Mhm. Wie war das? Welchen Bezug hattest du früher zu Löwenzahn? Ich habe gelesen, dass du wegen des Besuchs des Kindergottesdienstes die Sendung mit der Maus nicht gucken konntest als Kind, aber dann Löwenzahn.
Stimmt. Ja, das ist schon so lange her. Erstens mal, dass der Sendeplatz auch noch so unterschiedlich war. Denn damals kam Löwenzahn am Sonntagnachmittag, ich glaube 14.30 Uhr, also sprich auch nach dem Mittagessen oder so. Da war man von allen familiären Verpflichtungen befreit und dann durfte man Fernsehen gucken. Daher kannte ich das. Und das war tatsächlich so, der Kindergottesdienst war, glaube ich, fing um 11 Uhr an, das ging bis 12 Uhr, das war genau die Sendezeit. Das fiel dann eben über den Zeitraum weg. Es wäre jetzt allerdings auch falsch, sich vorzustellen, dass mein ganzes Leben aus Kindergottesdienst und Familie bestand. Es waren nur ein paar Jahre, ja. Aber wahrscheinlich die Jahre, die eben am interessantesten sind für diese Kernzielgruppe, das haben wir auch. Und so kam ich dann aber eher eben zu Löwenzahn und ich fand es auch spannend, weil das alles so draußen spielte und weil er so pfiffige Ideen hatte, ne? Also, das war die erste Folge, die ich gesehen habe. Die andere, da gab es ein Vorgängerformat Pusteblume, da ist mir ehrlich gesagt nicht viel in Erinnerung geblieben. Das ist so nebulös nur vorhanden. Aber diese Geschichte, dass er da eine Erfindung hatte, wie er seinen Tisch hochziehen kann oder runterlassen kann zu einem Bett oder ganz hochziehen kann, damit man zwei Stühle gegenüberliegend hat, das fand ich einfach unheimlich toll. Einfach so, ja, praktisch veranlagt und platzsparend. So, und auch dieses, was ja heute so in aller Munde ist, Tiny House, die neue Art zu leben, Reduktion. Das hat er einfach schon vorgemacht und das fand ich einfach spitze.
Hat das, also du bist im Westerwald aufgewachsen, ist so deine Kindheit, ist das so eine Draußenkindheit gewesen? Also gibt's da so Parallelen zu dieser Welt?
Absolut. Also ich war das Gegenteil von einem Stubenhocker. Ich bin, also sobald es die Möglichkeit gab, rauszugehen, bin ich wirklich rausgegangen. Ne? Und das ist aber nicht nur die Frage, dass das Angebot da ist, denn mein Bruder hatte das gleiche Angebot, der war aber mehr das, was man als Stubenhocker bezeichnen würde. Und der hat dann mehr getüftelt an so schweren Aufgaben. Der hat beispielsweise Schach mit dem Computer gespielt oder gegen sich selbst. Und so hat er sich beschäftigt. Und ich bin dann lieber raus, Fahrrad fahren, Ball spielen und alles Mögliche, was man da so gemacht hat. Von Buden bauen und so. Das war meine Kindheit.
Ich habe irgendwo gelesen, hast du auch gesagt, dass aber für dich auch durch diese Sendung, dass schon auch nochmal wieder so der Bezug zur Natur irgendwie stärker geworden ist, weil ihr natürlich eigentlich immer draußen oder fast immer draußen seid, wirklich in der Natur dreht.
Ja, das war echt ein erstmal fast ein Schock. Ne? Also ich habe ja hauptsächlich vorher Theater gespielt. Und wenn du im Theater arbeitest und viel arbeitest, dann siehst du ja gar kein Tageslicht. Also, das ist einfach so eine Berufskrankheit. Mhm. Also du fängst morgens um 10 Uhr, fangen die Proben an und dann probt man, dann hat man eine kurze Mittagspause, dann hat man Zeit, seinen Text vorzubereiten und für die Abendprobe. Und dann hat man entweder abends Probe oder abends Vorstellung. Also da ist nicht viel mit draußen Sonne. Und jetzt bin ich tatsächlich immer draußen von Mai bis September. Und das kommt eben auch noch dazu. Also da muss man schon Sonnencreme für die Arbeit mitbringen, weil sonst ist es einfach zu gefährlich. Also dass man da einen Sonnenbrand bekommt. Aber ich finde es super, das macht was mit dir. Wenn du nur draußen bist und alles draußen fahren ist, das bringt uns auch manchmal Stress. Weil das Wetter hält sich auch nicht immer ans Skript. Aber wir haben das irgendwie immer hinbekommen und es klappt immer so. Ne, das setzt aber auch voraus, dass wir eben nicht ganz verglichen werden. Und da kämpfe ich auch immer für, weil es wird immer vom Kostenfaktor so gerechnet, dann rechnen die uns vor, wie eine Studioproduktion ist. Das hat aber auch eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Ehrlichkeit, was wir da machen. Und deshalb geht das auch nur draußen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine Produktion jetzt drin macht. Das funktioniert nicht. Und ich finde auch, man sieht das dem Format an, dass wir draußen sind.
Total. Also ich, jetzt gut, in meiner Kindheit habe ich da noch die Folgen mit Peter Lustig gesehen, aber ich verbinde das immer mit irgendwie Sonnenschein, draußen sein, Natur. Also ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das im Studio aussehen sollte.
Nee, kann ich auch nicht. Also es gibt mal, ich weiß gar nicht, wir haben mal ganz kleine Sachen im Studio gemacht, aber das ist wirklich so ein verschwindend geringer Anteil dieser Gesamtproduktion. Dass ich mir das auch gar nicht vorstellen kann.
Du hast ja gerade schon gesagt, eben du hast Theater gespielt davor. Jetzt, wir haben gesagt, im Westerwald aufgewachsen, da ist ja jetzt so die Glamour-Welt von Film und Fernsehen und Theater. Ist auch oft gar keine Glamour-Welt, aber trotzdem ist wahrscheinlich eher weiter weg. Wann war denn für dich klar, da soll es für mich hingehen? Das ist so mein Berufswunsch, Schauspieler zu werden.
Ja, da spielt natürlich so ein Fernsehen eine große Rolle. Ne? Wir haben also damals, war ich großer Fan von Jerry Lewis, von Otto Walkes. Also diese Unterhaltung hat mich, das hat mich geprägt, weil das waren so prägnante, kurze Geschichten, die man nachspielen konnte. Und das hat man an der Bushaltestelle dann nachgespielt und das wurde dann bewundert. Meistens, wenn ich es einigermaßen gut gemacht habe. Sowas kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, weil das Angebot so groß ist von denen, was auf verschiedenen Social-Media-Kanälen läuft, dass man gar nicht mehr weiß, hat einer das gesehen und ist das dann so gut? Aber hat das einen Stellenwert? Das waren damals ja noch solche Produktionen möglich, wo das waren Straßenfeger, hat man das genannt, weil die Straße leer war, weil alle haben das gesehen. Und das hat mich sehr beeinflusst. Und dann kam eben die Möglichkeit für mich, als ich dann auf dem Gymnasium war, in eine Theater-AG zu gehen. Da habe ich mit einer kleinen Rolle angefangen und dann bis zu meinem Abitur eigentlich jedes Jahr gespielt. Und dann ging es Richtung Schauspielschule. Aber ich wollte, also ich bin nicht erst Theatergänger gewesen, sondern das kam später, erst über die Theater-AG, um sich damit zu beschäftigen und dann verschiedene Theaterbesuche. Erst war das Fernsehen da, muss ich ganz klar sagen, denn so viel Theater ist in Linkenbach im Westerwald. Viele Grüße dorthin, aber viel Theater ist da nicht.
Ich glaube, und da wird es wahrscheinlich vielen Leuten so gehen wie mir, also ich habe dich zum ersten Mal in Ladykracher tatsächlich gesehen und wahrgenommen. Ich habe mir auch noch mal so ein paar Sketche angeguckt jetzt vorab, was ich sehr lustig fand. Wie bist du da gelandet? Also wenn du jetzt gerade gesagt hast, Otto Walkes und so, mochtest du gerne, also offensichtlich so Humor hat dich ja interessiert.
Ja, offensichtlich ja. Das ist auch bis heute so. Ich habe gern lustige Geschichten. Ich mag das, wenn es prägnant ist. Und ich finde aber auch, wenn es gut ist, dann ist da auch meistens eine kleine Tragödie drin. Also Tragödie und Komödie sind sehr nah beieinander, ne? Weil es ist immer ein Konflikt einer Person, die in einer Not ist und damit nicht zurechtkommt. Das ist das, was die Komödie auszeichnet. Und das fand ich immer gut. Und das habe ich auch gerne bedient und habe im Theaterbereich sehr viel Komödien oder komödiantische Rollen spielen dürfen. Und irgendwann fing es dann auch mal im Fernsehen an. Und da bin ich irgendwie zu einem Casting gekommen. Das war für RTL Samstagnacht. Da sollte es nämlich schon mal Nachfolger geben. Und da gehörte ich mit zum Team dazu. Da waren noch mehr als eine Handvoll andere Leute dabei. Und wir haben dann 3 Sendungen produziert. Das war das Besondere. Da wollte der damalige Produzent, der wollte, dass das live ist. Also das war eine Besonderheit. Das haben wir dann auch alles so gemacht. Und dann habe ich gedacht, bevor das jetzt richtig losgeht und jede Woche hier so eine Show stattfindet, fahre ich nochmal kurz in Urlaub. Und als ich vom Urlaub zurückkam, hatte ich auf dem Anrufbeantworter, sowas hatte man damals noch, die Nachricht, dass es leider einen Wechsel in der Chefetage bei RTL gegeben hat, der Unterhaltungschef jemand anderes ist und der sieht das Format jetzt nicht mehr. Da war das erstmal aus mit meiner kleinen Comedy-Karriere. Aber die Autoren, die damals auch bei RTL Samstagnacht waren, die sind dann später zu Ladykracher gekommen. Die waren dann bei Brainpool. Und das ist auch immer noch eine Blase von Leuten, die auch jetzt dann heißen die Formate anders. Jetzt ist es das, glaube ich, was auf ZDF läuft. Das ist die Heute-Show. Mhm. Da sind also Leute, die da überall waren. Und da kennt man sich. Und wenn die sagen, der ist aber ganz lustig, dem kannst du einen Text geben und der macht das komisch, dann kommt das irgendwann zurück. Jetzt hat man mich über lange Zeit vergessen, aber vielleicht durch diesen Podcast.
Wer weiß.
Kommt man wieder dazu, Herrn Hammesfahr als komisches Talent zu sehen. Nein, ich habe keine Ahnung. Dann ging es dahin und das, was soll ich sagen, so bin ich dann bei Produktionen erstmal gelandet, wie mit L anfangen, Ladykracher Löwenzahn. Und das ist auch so eine komische Sache, es fällt jetzt nicht mehr ganz so auf, weil man selten noch so Bewerbungen schreibt. Aber ich habe immer nur fast ausschließlich, sagen wir zu 86% Minimum, einsilbige Vornamenrollen mit I, Chris, Tim und so weiter gespielt. Jetzt bin ich Fritz, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Warum heiße ich nicht Guy? Das hätte doch noch einen Sinn gegeben, ne, ja, wenn der Guy ein Tim oder ein Chris spielt. Okay, aber gut, ist egal. Ich habe mich damit abgefunden.
Ein interessantes Muster. Aber sag mal, L, Lindenstraße doch auch.
Ne? Lindenstraße auch. Ja, ich sag Produktion mit L.
Deshalb also bist da sehr festgelegt auf die Namen.
Das andere
und
war
auf
Late Night. Bei RTL.
Ich sehe das. Aber was ist jetzt mit dem ZDF? Da müssen wir nochmal überlegen.
Ja.
Und das stimmt, dass da Til Schweiger irgendwie gesagt hat, geh da mal hin? Oder wie ist das passiert?
Ja, ich habe Til Schweiger kennengelernt. Bei einem Dreh, da hat er noch mitgemacht, da gab es einen Dreh, Hannelore Elsner hat die Kommissarin gegeben. Mhm. Er war der Assistent und ich spielte einen jungen Bestatter, der irgendwie, ich hatte ein paar Sätze zu sagen. Wir hatten aber eine lange Wartezeit, das war aufwendig produziert und damals hatte man noch Zeit. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Die ganzen Abteilungen haben erstmal gewartet, weil da musste der mit dem reden. Der eine hat das nicht verstanden. Es wurde wahnsinnig viel diskutiert. Und so kam ich ins Gespräch mit Til Schweiger damals. Und dann habe ich ihm, ich kam gerade vom Theater aus Regensburg und habe gesagt, die wollen mich da jetzt ganz nehmen. Dann hat er gesagt, du hast doch eine Fernsehfresse. Hat er gesagt, womit er ja irgendwo Recht behalten sollte. Und er sagte, geh mal zum Horst Scheel und lass einen schönen Gruß von mir. Das habe ich gemacht und habe gesagt, guten Tag, Herr Scheel, schönen Gruß von Herrn Schweiger. Dann ist erstmal nichts passiert, aber innerhalb von ein paar Monaten hatte ich dann die Rolle Chris Tierschützer bei der Lindenstraße. Auch das ist ein noch Verfahren gewesen, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also da hat sich schon, ich muss sagen, zum Glück einiges geändert in der Fernsehlandschaft, denn so diese dieser Nimbus um diese Figur Regie, ne? Die waren ja so wahnsinnig wichtig. Und tut mir leid, da muss ich leider immer noch lachen. Diese Menschen, die sich allzu ernst nehmen und so was Besonderes da sein wollen, das finde ich so gut, wenn das so praktisch geworden ist, wenn die Leute einfach Spaß haben an dem und an der Geschichte und nicht an ihrer Position Spaß haben. Solche Leute können wir für meine Begriffe nicht gebrauchen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. So, wir haben jetzt rausgearbeitet. Lindenstraße, Ladykracher, Löwenzahn. Jetzt pass auf, die Frage, wie war es denn, als du dann Peter Lustig kennengelernt hast?
Peter Lustig, ja, wie soll ich sagen, lustig? Nein, das war ausgesprochen nett. Ich habe ihn kennengelernt, das war noch in der Produktionsfirma selber. Da war er gerade zu Besuch auf einem Kaffeestündchen. Auch sowas gab es noch, das hat sich auch geändert, die Zeit gibt es nicht mehr. Da kommt der Kollege nochmal vorbei auf einen Kaffee, wir sitzen da eine Stunde zu, gibt's heute nicht mehr. Mich hat noch mehr, also, und das war aber nett, weil er sagt, sind Sie der berühmte Guido Hammesfahr, der jetzt bei Löwenzahn, so hat er mich begrüßt. Ich habe gesagt, wenn Sie der berühmte Peter Lustig sind, dann bin ich wohl der berühmte Guido Hammesfahr, alias Fritz Fuchs. Ich weiß gar nicht, ob das da schon feststand, dass ich da Fritz Fuchs heißen sollte, egal. Aber er war sehr nett und hat mir auch sehr viel gute Tipps gegeben. Einer war, das war so salomonisch weise gesprochen, weil wenn du am Anfang so ein Format übernimmst, dann stehen da um dich herum der Produzent, der Producer, dann steht ein Redakteur, noch eine Redakteurin, Aufnahmeleitung, Regieassistenz und alle haben ein Bild. Und dem sollst du entsprechen. Der eine macht, du sollst ein bisschen lächeln, der andere sagt, forciert, und die stehen alle um dich rum, machen dich wahnsinnig. Also das, und da habe ich gesagt, manchmal komme ich mir alleine vor. Und dann hat er gesagt, Guido, du bist doch nie alleine, du bist doch immer bei dir. Und da habe ich mir gedacht, denke ich mir das jetzt auch immer, und seitdem geht es mir besser. Auch wenn ich das psychologisch nicht so ganz verstanden habe, also rein rechnerisch auch, aber es geht mir einfach besser damit und ich mache mein Ding. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass man fokussiert ist auf seinen eigenen Instinkt und das dann macht. Und diese Nervosität und diese Aufgeregtheit, die ist dann ja weggegangen, nachdem wir gesehen haben, dass die Quoten gut sind. Mhm. Ich kann nicht leugnen, wären die Quoten im Keller gewesen, dann wäre jegliches Gefühl auch für nichts gewesen. Aber es hat sehr gut funktioniert und das tut es bis heute. Mhm. Und da bin ich ganz besonders froh, dass wir eigentlich noch steigende Klickzahlen haben und eigentlich noch im auch ganz normalen Sendebetrieb im terrestrischen Bereich oder im normalen Sendenbereich einfach auch noch stabil da sind, ne? Auch immer wieder erstaunlicherweise in einem guten Spektrum.
Mhm. Wisst ihr was über, so kann man das sagen, wer die Sendung guckt? Bei der Sendung mit der Maus sagt man immer, das sind eben auch die Erwachsenen. Wie ist das bei Löwenzahn?
Das ist auch so, es ist glaube ich, dass eben, wenn diese Sendung Löwenzahn oder Sendung mit der Maus im familiären Verband gesehen wird und man zieht dann aus, beginnt ein Studium oder ist auch Berufsanfänger und ist vielleicht am Anfang noch in der WG, dann hat man so eine Lust auf ein Stück zu Hause. Mhm. Und dann, ich habe das in meinem Studium ähnlich gemacht, da war die Sendung mit der Maus fester Bestandteil oder wie ein Ritual, man hat gefrühstückt, das lief dann nebenbei und das war so eine ritualisierte Stunde, wo man sagt, so das kennt man, vertrautes Stück zu Hause, und das ist bei uns eben auch so. Und das Besondere ist, dass dass die feststellen können, was von der Sendung gesehen wird. Und das ist erstaunlicherweise so, es ist ja immer eine lange Geschichte, es sind 25 Minuten, mhm, etwas weniger als wir am Anfang noch hatten, aber immer 25 Minuten. Und die wird von Anfang bis Ende geguckt. Das heißt, die gucken also jetzt nicht nur das Experiment XY, mhm, sondern die gucken die ganze Geschichte an. Und das finde ich spannend und auch gut. Das kommt mir sehr entgegen, denn ich wollte ja immer Geschichten erzählen komplett. Und wenn die dann gesehen würden, dann finde ich das super.
Muss man sagen, ist ja gerade in unserer heutigen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie nachgelassen hat und man ja ständig irgendwelche YouTube-Clips guckt, die, was weiß ich, 3, 4, 5 Minuten dauern, ist es ja eigentlich schon relativ lang, also eine knappe halbe Stunde dran zu bleiben, ne?
Absolut. Also die Sehgewohnheiten haben sich eindeutig verändert. Mhm. Deshalb sieht das auch ein bisschen anders aus. Wenn du jetzt heute mal eine Folge guckst, meinetwegen auch Peter zieht um oder die Folge mit dem Bach oder sonst wie, sind das noch sehr lange Einstellungen, wo heute, glaube ich, da wird man dreimal zum Kühlschrank gehen und zwischendurch noch mal zum Bütchen eine Limo kaufen oder sonst wie. Das ging halt noch. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben dann einfach das ein bisschen angespeedet, ne? Also es wirkt jedenfalls so, weil wir viele Einstellungen drehen und dann da viele Möglichkeiten sind, auch über den Schnitt was zu erzählen. Und mich freut es natürlich trotzdem, wenn du denkst, die meisten Sachen bei, ich will ja keine Namen nennen, nennen wir es einfach mal Schnickschnock. Mhm. Da sind ja die Clips vielleicht ein paar Sekunden lang nur oder bei vergleichbaren Formaten. Mhm. Da ist auch die Aufmerksamkeit nur dafür da. Ja. Ne? Und deshalb finde ich das schon echt super, dass das funktioniert mit 25 Minuten. Super. Mhm.
Hast du denn, als du das dann übernommen hast, hast du dir irgendwie also überlegt, wie will ich den jetzt anlegen? Soll der irgendwie anders sein als Peter Lustig? Will ich da irgendwie soll das so eine Konstante haben? Also war dir irgendwann klar, wie soll denn dieser Fritz als Typ so sein?
Da wurde natürlich einiges ausprobiert. Mhm. Also die haben mir auch eine Latzhose angezogen, aber und eine Nickelbrille.
Oh nee, das wäre aber.
Das hatte ich alles, es ist alles vorgekommen. Es gab auch einen Schottenrock. Und ich bin, das haben wir dann farblich ein bisschen verändert, das wollte ich aber auch. Ich habe in Berlin bei einem Kumpel gewohnt und der hatte eine Tischlerei. Mhm. Und der hatte immer diese Tischlerhosen an. Das
ist mir aufgefallen.
Und die hatten auch einen Schlag. Mhm. Die sind jetzt mittlerweile nicht mehr so, leider. Ich fand das eben super, weil das so auch ein Alleinstellungsmerkmal, mhm, war. Und ich fand das einfach gut, weil die praktisch waren und weil die auch sinnvoll waren. Und ich arbeite gerne auch mit Holz und da sind die einfach praktisch, weil du keine Spreisel in den Schuhen hast. Und deshalb fand ich das gut. Und dann hatte ich schon fürs Casting ein T-Shirt, wo ich das Thema, das musste ich der Redaktion später erst erklären, das Thema war nämlich Berge und ich hatte ein Bergmotiv auf dem T-Shirt. Ist denen aber gar nicht aufgefallen. Aber ich wollte gerne ein T-Shirt haben und eine Hose, die auch was ausdrückt. Und ich finde, so, das ist so eine, ja, fast Tradition. So eine Zunfthose hat ja was Traditionelles.
Ja,
und die haben wir rot eingefärbt, so gibt's die nicht zu kaufen. Also hast du eine Verbindung zur Moderne, quasi von der Optik her. Und dann wollte ich gerne oben was haben, was relativ jung ist. Jetzt haben wir da ein bisschen was gewechselt. Es ist eben nicht immer nur ein T-Shirt. Wobei ich vom Wesen her einfach gerne T-Shirts trage. Ich finde die bequem, gut und praktisch.
Mhm. Wie viel von dir steckt so in dem Fritz Fuchs und wo unterscheidet ihr euch?
Ich glaube, das Geheimnis, die Frage kommt ab und zu schon mal, ne? Und ich habe dann auch immer sehr schnell darauf geantwortet. Aber ich glaube, das Wesentliche ist eigentlich nicht das, was drinsteckt, sondern was nicht drinsteckt. Ne? Das ist ja immer, die Kunst ist ja, die Dinge wegzulassen. Der Fritz ist viel langmütiger, als ich das bin. Und ich bin schon ein geduldiger Mensch, aber ich muss auch öfter mal fluchen und mir platzt auch schon mal der Kragen. Das ist beim Fritz eher selten der Fall. Ansonsten die Neugier ist auf jeden Fall geblieben. Und was auch, es ist so eine Empathie und eine Hilfsbereitschaft. Ich glaube, dass da bin ich in dem Fall glücklicherweise Opfer meiner Erziehung, dass das bei mir auch zutrifft. Und das finde ich auch ganz okay und das transportiere ich auch gerne, weil das heute so, das funktionieren müssen alleine und so, das ist alles so vordergründig, eine Karriere, und dann machst du das und das machst du das deswegen und jetzt, der muss schon alleine zurechtkommen oder sonst. Nein, der muss nicht alleine zurechtkommen. Nehmt euch mal Zeit füreinander alle, guckt mal hin, legt mal das Handy zur Seite, sprecht mal miteinander, das ist wichtig. Und wenn wir das verlernt haben, dann sage ich jetzt hier nochmal ganz offiziell, bitte nehmt euch Zeit füreinander, ruft euch an, sprecht miteinander. Und das ist viel wichtiger als alles andere und auch wichtiger als Karriere oder sonst wie. Das ist mir eine wichtige Botschaft.
Mhm. Wie geht ihr damit um, weil du gerade gesagt hast, eben legt das Handy mal weg und das stimmt ja auch. Also auf der einen Seite ist das ja dann auch so ein bisschen vielleicht mal eine Auszeit, so eine Sendung von diesem Leben, das wir haben. Auf der anderen Seite kann man ja, und das macht er ja auch nicht, kann man ja das Lebensumfeld, in dem Kinder heute aufwachsen, auch nicht total ausblenden. Also es wäre ja auch jetzt unrealistisch, so zu tun, als wären die eben mit Social Media und all diesen Dingen gar nicht konfrontiert. Wie ist da für dich sozusagen der Weg, sich da so durchzunavigieren? Also man will sich auch nicht anbiedern, nehme ich an, aber man kann es ja auch nicht komplett ausblenden.
Nee, kannst du nicht. Also ich finde ja, also zwei Dinge sind da ja schon mal, die wir machen, und das ist ja schon mal ganz schön viel. Also wenn wir es schaffen, dass 25 Minuten auf Aufmerksamkeit auf dieser Sendung liegt, wo sich wirklich viele Menschen Gedanken machen, um eine Geschichte schön zu erzählen und damit was zu erklären, haben wir schon sehr viel erreicht. Und ich wollte, ohne zu pädagogisch zu sein, weil der Peter hat ja vorher so eine und jetzt abschalten gehabt und dann lief aber eigentlich noch ein bisschen was. Und ich habe ja daraus gemacht, ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber Keks und ich, wir drehen noch eine Runde und gehe mit dem Hund spazieren. Und das ist eigentlich auch eine Anregung, rauszugehen. Also, dass ich mit dem Hund von dem, was wir nach außen betrachtet haben oder näher fokussiert betrachtet haben, dass wir rausgehen in die Weite, um da die Welt zu erleben. Und wenn wir da nur ein bisschen Nachahmungseffekt haben und die Kinder vielleicht dazu animiert sind, rauszugehen, haben wir auch schon viel gemacht. Und ich möchte eben, das ist auch nicht meine Art, dann nicht mit Zeigefinger stehen, du musst jetzt aber rausgehen und du musst das so und so machen. Ich finde, das müssen die dann schon selber rausfinden. Und ich glaube, wenn man gute Sachen draußen machen kann, ob Seilspringen, Fußball spielen oder egal, was man alles machen kann, aber was man gemeinsam machen kann, dann fängt doch irgendwann an, das Tablet oder sonst wie langweilig zu werden, bestenfalls. Ist jedenfalls meine Idee.
Mhm. Das ist ja Löwenzahn, finde ich, ist schon irgendwie so ein Kind der Umweltbewegung. Also als man so angefangen hat, sich über solche Themen Gedanken zu machen, das hat man auch immer gemerkt. Und mein Eindruck ist, ihr wollt dieses Erbe sozusagen auch fortführen. Wie wichtig ist dir das, dass man sozusagen an diesen Themen immer noch dranbleibt?
Was soll ich sagen? Ich bin ja ein passionierter Segler. Also sprich, also ich bin gerne draußen. und bewege mich durch die Kraft der Natur, also durch den Wind, und finde das wichtig und gut. Und da habe ich mir jetzt dann, das ist aber auch nicht, was ich alleine erfunden habe, aber mein Strom und so generiere ich durch ein Solarpanel. Mhm. Ne? Und das ist so eine Eigenständigkeit, wo ich direkt merke, aha, ich habe kalte Getränke, ich habe die Elektrizität für Licht abends, für Navigationsgerät, Kommunikationsgerät und sonst wie, kriege ich alles durch die Kraft der Sonne, und die Fortbewegung durch den Wind ist schon mal ganz gut. Und insofern liegt mir das selber nah. Ne? Und ich habe also lange Zeit ein altes Auto gefahren, von dem ich mich nicht leichten Herzens verabschiedet habe, aber ich dachte auch irgendwann manchmal, gut, es muss ja auch ohne gehen, ne? Und dass man einfach das auch irgendwie vorlebt, ne? Und dann ist es doch besser, sich da komplett zu trennen und zu sagen, ich fahre Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel, das ist besser als ein Auto, das rumsteht und dann sonst eben auch noch die Luft verpestet. Und da versuche ich dann wenigstens so konsequent zu sein, dass ich da auch was vorlebe. Das ist aber jetzt auch nicht, dass ich sage, ihr müsst das alle so machen, aber das ist für mich so eine Geschichte, wo ich sage, mir geht's gut damit.
Wie bist du eigentlich zum Segeln gekommen? Also ich habe gelesen, du hast auch ein Schiff. Also ja. Das ist offensichtlich schon ein Hobby, was bei dir echt viel Zeit irgendwie in Anspruch nimmt.
Ja, ja, da komme ich, also da, ich komme auch gerade aus der Halle. Das ist aber, wenn man so ein altes Holzboot hat, dann ist das mit sehr viel Pflege verbunden. Mhm. Das ist sehr pflegeintensiv. Das braucht sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit. Also jeder, der meint, das ginge mal so gerade eben. Nein, dann chartert euch so ein Boot oder findet irgendeinen, der eins hat, und fahrt da mal mit. Ansonsten ist das sehr, sehr aufwendig. Ich habe einen Kollegen gehabt, als ich in Mainz am Staatstheater gespielt habe, und der hat mich mal mitgenommen nach Friesland, Niederlande, und hat gesagt, ich habe da ein Boot. Und da, ob ich ihm da helfe. Auch da war schon relativ viel zu tun, und er hatte da ein neues Cockpit gebaut, verschiedene Sachen, und er brauchte einfach eine helfende Hand. Und da habe ich in diesem alten Boot mit ihm geschlafen, und der mit Petroleumlampe und so einem alten Kocher, das hat alles so ein Grund. Und er hat dann Geschichten erzählt von der Seefahrt und vom Segeln, und das hat mich so fasziniert, dass ich dann beim nächsten Turn mitgefahren bin. Und dann war ich so begeistert, dass ich dann nochmal mit bin. Und dann hat er mich überrascht und hat gesagt, du kannst hier für ein Appel und Ei mein Boot haben. Und so kam ich vollkommen überraschenderweise zu meinem Boot und habe dann gesegelt und musste alles lernen. Und damals hatte man noch nicht, da gab es noch keine, jedenfalls keine bezahlbaren Mobilfunkgeräte. Wir haben uns dann immer irgendwann verabredet, wo er mit seinem Boot war. Und dann habe ich ganz viele Fragen aufgeschrieben und er hat mir alles erklärt. Und dann hat man sich erst Wochen später wieder getroffen. So habe ich das dann gelernt, auch Versuch macht klug, sagt man. Man lernt an vielen Fehlern. Ich glaube, ich habe keinen ausgelassen, aber das macht die Sache ja trotzdem spannend, ne, und abenteuerlich. Und das ist für mich nach wie vor geblieben.
Mhm. Und ich habe das Gefühl, das kannst du auch ausleben, ja, auf jeden Fall bei Löwenzahn. Also man sieht die schon auch oft im also Wasser ist schon ein Thema, oder?
Ja, könnte man meinetwegen, ich finde das noch gar nicht so ausgelebt. Wir haben eigentlich nur eine Folge gemacht. Gut, eine Folge Segeln, das würde ich gerne auch noch auserzählen, ne? Weil das ist, ich finde, das gehört auch wieder zur Diskussion dazu, weil der Warentransport geht hauptsächlich immer noch, das merkt man dann, wenn da mal ein Stau ist in irgendeinem Kanal, dann merkt man, das kommt alles übers Schiff. Also welche Bedeutung hat die Schifffahrt für uns heute? Was hat sie gehabt? Man muss immer gucken, wo kommt was her, wo geht was hin? Jetzt ist das alles, läuft das alles über ölbetriebene Maschinen, und kann man da nicht wieder irgendwie zum Segeln ein bisschen zurückkommen, dass man die Energieform eigentlich nutzt und da einfach ein bisschen dran arbeitet. Deshalb finde ich das auch ein interessantes Thema für uns nochmal. Da werden wir bestimmt nochmal drauf zurückkommen.
Kreuzfahrtschiffe sind dann vermutlich nicht so deins, oder?
Ich bin mal von so einem Magazin einer Kreuzfahrtlinie zu einem Interview eingeladen worden.
Ja.
Und das war gar kein schlechtes Interview. Die haben zum Teil interessante Fragen gestellt. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich kann ich mir das vorstellen. Ich bin Schauspieler, ich habe sehr viel Fantasie. Wenn ich mir also vorstelle, ich bin mit meinem Segelboot unterwegs und breche mir beide Beine und Arme, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, von einem Kreuzfahrtschiff abgeworfen zu werden und dann zwangsläufig auf diesem Boot unterwegs zu sein. Das habe ich dann gesagt und das war auch mehr humorvoll zu verstehen. Es hat aber nicht dazu geführt, dass dieses Interview gekürzt rausgekommen ist, sondern dieses Interview ist nie erschienen.
Ach wirklich?
Ja, wirklich, ja.
Ach, so viel Humor, finde ich, müsste man aber eigentlich haben.
Habe ich auch gedacht, hat aber nicht jeder so viel Humor.
Sehr schön, ja gut, dass die sich eine andere Antwort erhofft hatten. Man ahnt es.
Ja.
Du hast eben gesagt, die Demokratiefolge und ihr macht ja auch, also es geht auch so um Toleranz und eben Themen, die irgendwie wichtig sind. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo wir merken, irgendwie Hass, auch Rechtsextremismus, das nimmt irgendwie zu, Verunsicherung. Auch da so ein bisschen wieder die Frage, was würdest du sagen, wie viel muss man Kindern zumuten, auch von solchen schwierigen Themen? Oder würdest du das eher so verstehen, dass eure Sendung so eine Art Safe Space sein soll, wo man sich eben nicht damit auseinandersetzen muss, so intensiv? Ist ja eine schwierige Frage und hat ja auch beides, hat irgendwie, finde ich, hätte eine Berechtigung.
Mhm. Ja, also wir haben da auch schon eine Sendung drüber gemacht, wo es da um den Konsum geht und vom Netzkonsum, was konsumiere ich und was halte ich für wahr, von Hassbotschaften, also wie kann ich dadurch auch gemobbt werden, da haben wir schon ein Thema zu gemacht. Ich glaube, wir können da nicht alles leisten. Also das, was wir gemacht haben, ein Format von 25 Minuten da ein Thema zu machen, finde ich schon ganz gut. Mhm. Ich glaube aber eigentlich braucht man sowas wie einen Netzführerschein. Ne? Und ich glaube, das kommt auf Eltern und Lehrer gleichermaßen zu. Da läuft ja im Moment so eine spannende Serie, ich sag jetzt keinen Sender, aber da geht es um einen Jugendlichen, der in einen Mord verwickelt ist, weil da auch über Mobbing mit sozialen Medien irgendwie was passiert. Und das ist gerade
genau.
Super Ding auch. Ich habe es auch gesehen, wirklich sehr spannend auch produziert. Und da merkt man, wie hilflos ich auch als Betrachter bin, weil ich dann verschiedene Botschaften offensichtlich auch gar nicht verstehe. Das heißt, in so einer Umwelt lese ich Sachen, kann die aber gar nicht lesen, weil verschiedene Zeichen kann ich gar nicht werten, weil ich die Sprache nicht verstehe. Und deshalb bin ich da oder sind wir vielleicht auch gar nicht der richtige Ansprechpartner, aber wir müssen uns als Gesellschaft einfallen lassen, weil sonst klafft das komplett auseinander. Ne?
Wie macht ihr das als Redaktion? Also das sind ja nun mal Erwachsene, die diese Sendungen machen, natürlich auch mit Kontakten zu Kindern, aber trotzdem, dass man eben so den Bezug dazu nicht verliert, zu wissen, was treibt die gerade um, wie spricht man die am besten an? Auch Kindergenerationen verändern sich ja.
Ja, also da setze ich sehr viel Vertrauen in die Redaktion. Ich war bei diesen großen Buchbesprechungen am Anfang noch dabei, aber dann hat sich der Produktionsprozess bei uns gewandelt und ich bin dann einfach nicht da, weil ich gerade zur gleichen Zeit drehe. Wir haben aber dann eine bunte Truppe an Autoren und die haben einen Stamm da von, sagen wir mal, nicht eine Handvoll Leuten. Die sind von Anfang an da, die waren auch schon bei meinem Vorgänger da und die sind jetzt dabei und wir haben aber auch wechselnde Autoren, die immer dazukommen. Und da ist eine ganz gute Mischung dabei. Mhm. Und auch in der Redaktion haben wir auch immer wieder jüngere Leute und dann darf man auch nicht unterschätzen, sehr viele Anfragen zu Themen kommen auch vom Publikum, also sprich von Kindern selbst. Mhm. Die kommen über E-Mails, die kommen auch über den klassischen Weg noch, über Postkarten. Ja. Ich wollte gerade überlegen, wie viel Porto man inzwischen... Ich vergiss es einfach, ich lasse das hier mal raus.
Ja.
Ich bin jedes Mal auch wieder überrascht, was da so auf einen zukommt. Also ich glaube, dass das wichtig ist und dass da auch drauf geachtet wird. Insofern bin ich ganz guter Dinge, dass wir den Anschluss noch nicht ganz verloren haben. Das ist aber eine Hoffnung. Man muss einfach die Augen offen halten.
Ihr macht zum Beispiel jetzt auch es gibt einen Jubiläumstag am 1. Mai, da gibt es sehr viele Folgen Löwenzahn, unter anderem auch eine neue, die heißt Regenbogen, die beste Freundin. Da geht es um Trauer. Also es ist ja schon auch so, dass ihr Themen anpackt, die manche Leute vielleicht von Kindern am liebsten fernhalten würden.
Ja. Ja, da sind wir zu übergegangen. Die Schwerpunkte waren ja Natur, Umwelt und Technik. Mhm. Das waren die absoluten Schwerpunkte. Dann hatten wir schon mal das Thema Tod. Da sind wir, dann haben wir diese Demokratiefolge gehabt. Mhm. Verschiedene andere sozialen Themen haben wir gehabt. Und ich finde das wichtig, dass wir da einfach auch uns öffnen, andere Dinge zu machen. Und Natürlich ist hier auch ein naturwissenschaftlicher Aspekt dabei, denn warum der Regenbogen solche Farben hat und in welcher Reihenfolge, das wird man dann in der Sendung erfahren. Das ist dann schon spannend. Aber es ist eben auch ein emotionaler Faktor dabei. Und das finde ich schön, dass da beide Seiten beleuchtet werden.
Kannst du sagen, was du in diesen vielen Jahren und sehr, sehr vielen Folgen gelernt hast, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist oder was du vielleicht sogar so in deinem alltäglichen Leben, was dir was nützt oder sind das zu viele Dinge?
Es sind viele Dinge jetzt rein jetzt von fachlich. Einiges muss ich sagen, wusste ich auch, weil ich auch tatsächlich viel lese, also so wissenschaftliches Zeug lese ich gerne und gucke, wie sich das entwickelt. Habe ich auch jetzt schon gesagt, das hat mich letztes Jahr am meisten überrascht. Das war das Periodensystem der Elemente. Das hat sich verändert seit meinem Abitur. Da sind, glaube ich, mindestens 8 Elemente dazugekommen. Eins zum Beispiel, das habe ich mir gemerkt, Darmstadtium. So, jetzt seid ihr dran. Ist künstlich, ist hergestellt, gab es zu meiner Stadt noch nicht, aber das, die Tafel da mit dem Periodensystem ist größer geworden, hätte ich nicht gedacht. Und was natürlich das Tolle ist bei uns, dass ich so viele Kollegen habe, die vorbeikommen und die ich kennenlerne durch die Arbeit. Und das ist einfach eine große Bereicherung, da bin ich sehr dankbar für.
Hast du manchmal Sorge, dass die Leute dich dann nur noch als der Mann aus Löwenzahn wahrnehmen oder sagst du, das ist doch ein totales Geschenk und ich kann ja nebenher auch noch viele andere Dinge tun?
Ja, ich spiele ja auch noch nebenbei Theater. Ne? Also da bin ich jetzt allerdings ein bisschen ungeduldig, weil ich spiele jetzt eine Produktion schon 7 Jahre. Man stellt mal 7 Jahre, ey, kannst du nicht 7 Jahre das gleiche Stück spielen? Ja, da spiele ich jetzt, habe ich jetzt 7 Jahre gespielt und da freue ich mich, wenn jetzt mal was anderes kommt, weil ich dann, also wenn ich dann in Doppelserie die gleichen Dinge bediene, dann ist es ein bisschen viel. Das Theater ist bei mir eigentlich sonst immer ein Ausgleich zu dem, was ich sonst mache. Und wenn ich da aber auch das Set nicht verlasse und gleich bleibe, dann habe ich das Gefühl, mich im Kreis zu drehen. Aber ich habe das gerne gemacht. Das waren jetzt 7 Jahre mit Pausen zwischendrin durch Corona und so weiter und so fort. Und jetzt freue ich mich dann irgendwie, was anderes zu machen. Und in all den Jahren habe ich also sehr viel unterschiedliche Rollen am Theater gespielt, die fernab des Charakters von Fritz Fuchs sind. Also man muss sich keine Gedanken machen. Und ich habe auch immer noch große Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand im kreativen Bereich, im Herstellungsbereich, im vielleicht als Caster oder sonst wie, dass der die Fantasie hat, dass Herr Hammes war, vielleicht auch nochmal was anderes spielt. Da hoffe ich sehr drauf. Ich jedenfalls habe noch die Kraft dazu und die Energie und da wird auch bestimmt noch irgendwas anderes kommen.
Vielleicht sogar was mit einem mehrsilbigen Vornamen.
Ja.
Das ist jetzt ein Aufruf,
ohne I.
Oder? Ja. Genau.
Das, was mit A oder so.
Das muss doch möglich sein. Ja, ich drücke dir die Daumen für alles, was kommt. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und wir wollen natürlich nochmal darauf hinweisen, 1. Mai ist dieser Löwenzahntag. Sag doch nochmal, was die Leute da erwartet.
Da gibt es einen ganz schönen Rundumschlag zu Löwenzahn. Wir sehen erstmal noch die Folge Hecke. Das ist vom letzten Jahr die Produktion. Dann gibt es die Folge Regenbogen. Auch eine neue, ganz frische Produktion, ganz frisch, ganz neu. Dann sehen wir nochmal Peter Lustig, als er mich besuchen kommt am Bauwagen. Ist schon ein bisschen her, das war anlässlich seines 70. Geburtstages. Und dann gibt es noch mehr Folgen, die ich ehrlich gesagt gar nicht alle weiß, weil es sind so viele an dem Tag. Es geht ja rund um die Uhr los. Aber würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Habt Spaß da bei Löwenzahn.
Genau, ich habe gelesen, ab 5.30 Uhr geht es nämlich schon los mit 9 Folgen offensichtlich am Stück. Also da kann man wirklich mal einen ganzen Tag.
Ich muss gestehen, ohne mich um 5.30 Uhr gucke ich noch kein Fernsehen. Nee. Aber wer vielleicht kommt ja einer spät nach Hause oder sonst wieder hat Lust oder kommt von Schicht, von Arbeit, was weiß ich, dann kann das auch ganz nett sein. Ab 5.30 Uhr geht's los.
Genau, und außerdem kann man ja auch alles immer in der Mediathek angucken.
So
das ist ja das Schöne. Also, Guido, herzlichen Dank. War sehr schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Und mir bleibt nur noch Danke fürs Zuhören zu sagen. Anregungen oder Kritik sehr gerne per Mail an mich unter anne.burgmer@ksta-medien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.
Mit K.